SRF 1.
SRF 1 Doppelpunkt.
Morgen starten Swiss Skills 2018 zu Bern. Das sind die Schweizer Berufsmeisterschaften. In 75 Berufen treten die Besten von der Schweiz gegeneinander an. Und wer gewinnt, geht nächstes Jahr an die World Skills, an die Weltberufsmeisterschaften. Die Mehrheit der lernenden und jungen Berufsleute leben aber einen ganz anderen Alltag, fernab von den Swiss Skills. Mit vier von ihnen reden wir heute Abend im Doppelpunkt live. Junge Berufsleute plötzlich erwachsen. Geben auf Bern zu meiner Kollegin Christine Hubacher. Du bist schon auf dem Messegelände von den Swiss Skills. Morgen geht's los. Merkt man jetzt da schon etwas davon?
Man merkt wirklich schon sehr viel davon. In diesen vielen Hallen, es sind 14 an der Zahl, ist alles wunderbar parat gemacht. Für die Strassenbauer hat man halbe Strassen hergestellt. Kühe stehen irgendwo hier, die sich müssen akklimatisieren müssen, für dass sie dann im Wettkampf parat sind von den Landwirten. Es ist wirklich extrem spannend, was ich alles gesehen habe auf meinem Rundgang durch das Gelände. Und Stefan, wenn du mich jetzt hier würdest sehen, dann bin ich in einer riesige Halle. Vor mir hat es zwei Klassen aus Uri, die sind 13, 14-jährig. Es hat Leute, die mit gelben Shirts angelegt sind. Das sind Volunteers, das sind Leute, die nachher ab morgen bis am Sonntag den Besucher und Besucherinnen helfen, sich hier zurechtfinden. Und denen hier allen sage ich und natürlich allen Leuten, die daheim zuhören, herzlich willkommen. Es ist eben schon interessant, wenn ich euch jetzt sehe, wo wahrscheinlich kurz vor der Berufswahl stehen oder schon zu Witz drinnen sind, die zwei Klassen aus Uri, aus Bürglen, dann haben sie mich Wunder, habt ihr schon so eine kleine Ahnung, was ihr wollt werden? Ich gehe zu dir, du bist der Andrin.
Ja, also ich möchte gerne Stromer machen oder vielleicht auch so Polymech oder so etwas.
Was ist dir wichtig? Wenn du das so sagst?
Also, dass es mir nicht zu langweilig wird, dass es nicht so etwas im Büro, das mache ich nicht so gerne, sondern dass ich ein bisschen Bewegung habe bei der Arbeit.
Ich gehe zum nächsten Mädchen, das da sitzt. Sag mir schnell, wie du heisst und was du so für eine Idee hast, was du willst werden.
Ich bin Nadine Herger und ich möchte gerne eine Landschaftsgärtnerin oder Malerin werden.
Landschaftsgärtnerin oder Malerin, zieht es dich schon so ein bisschen an einen Ort her?
Ja, in der Landschaftsgärtnerin.
Es hat da innen auch Jugendliche, die mir vorher gesagt haben, sie hätten noch nicht so richtige Ahnung, was sie denn wollen werden. Ich glaube, das bist du gewesen. Sag mir schnell deinen Namen und was du jetzt so machst, einfach wie du dich orientieren
willst. Also ich bin Alessia und man kann in der Herbstferien Berufsinformationstag besuchen und dann kann man bei mehreren Berufen hineinschauen.
Und denkst du, du willst mehr gerne etwas im Büro machen oder mehr etwas mit Menschen machen?
Ja, eher mit Menschen.
Wärst du schon ein bisschen genauer weiss, dass sie die drei Mädchen, die da nebendran sitzen, ihr wollt nämlich alle MPA werden, habe ich vorhin gehört, also medizinische Praxisassistentin. Warum?
Ja, ich bin einfach, also ich mache gerne etwas mit Menschen und ja, ich sehe gerne Blut.
Du siehst gerne Blut? Geht es dir gleich?
Ja, eigentlich schon.
Ja. Also siehst du gerne Blut? Ich muss nochmal zu dir zurückkommen oder es macht dir einfach nichts aus?
Ja, also ich sehe Singen schon gerne.
Gut, also, da kann die Berufswahl auch gehen. Ich gehe vorne zu meinen Gästen, die hier auf dem Podium sind. Es sind vier an der Zahl, plus Bildungsforscherin Luise Flühler. Ihr seid Mediamatikerin im zweiten Lehrjahr. Wenn ihr jetzt da die 13-, 14-Jährigen anschaut, ihr seid jetzt 17, mögt ihr noch an die Zeit noch gut besinnen?
Nicht extrem gut, aber ich weiss noch, dass ich dann keine Ahnung hatte, was ich machen wollte. Also ich hätte es nicht so sicher, wie viele hier können sagen darum.
Ja, und wie habt ihr euch da irgendwie schlau gemacht?
Es war ein schwierig, da ich den Langzeit immer gemacht habe, war es für meine Klasse nie ein grosses Thema, dass wir uns jetzt noch mit einer Lehre auseinandersetzen. Und dann sind wir nicht an die BAM gegangen oder haben Schnupperlehre können machen. Und dann musste ich es mehr selber herausfinden.
Einfach, weil ihr gewusst habt, weiter im Gymnasium geht das ist etwas, was euch nicht mehr so interessiert.
Genau.
Ja. Warum?
Ich habe es erst in der Quarta, also eigentlich in der 9. Klasse, gemerkt, dass ich eigentlich nicht mehr Lust habe, jetzt noch weiter in 3 Jahren in der Schule zu hocken und dann trotzdem nur die Matur zu haben und noch nichts praktisch zu arbeiten.
Wenn ihr, Berisha, Herr Berisha, da die Jungen anschaut und denkt, dann, als ich so alt war, 13, 14, wie ist es euch gegangen bei der Berufswahl?
Also, wenn ich zurück an die Zeit denke, dann habe ich mich unsicher gefühlt. Ich auch nicht genau gewusst, was ich machen am Anfang. Aber dann hat es mich irgendwie in die richtige Richtung geleitet.
Was heisst denn das? Wo hat er denn quasi die Inspiration herbekommen?
Von meinem Vater natürlich. Er war für mich immer wie ein Vorbild gewesen. Ich habe jeden Tag gesehen, wie er vom Arbeiten zurückgekommen ist. Und ich wollte eigentlich auch in die Berufswelt rein. So.
Und ist der Vater hat so gesagt, der hat ja zuerst Montage-Elektriker gelernt. Ist genau. Das quasi die Inspiration vom Vater?
Jein.
Sagen wir, wie es war.
Er hat natürlich viele Leute kennt und dadurch konnte ich die auch kennenlernen. Und es ist halt irgendwie dazugekommen.
Ja, es hat sich dann mehr gegeben. Ja, also, genau. Daniela Graber, ihr seid 30, ihr habt Bäckerin, Konditorin gelernt, arbeitet heute im Gastrobereich. Dass ihr Bäckerin lehrt, ist das euer Berufswunsch gewesen oder der von den Eltern?
Also für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass ich etwas Handwerkliches, etwas, das ich mit den Händen arbeiten kann. Ich bin auch andere Berufe noch schnuppern. Und schlussendlich hat mir eigentlich Bäckerkonditorin Bau am besten gefallen.
Warum?
Es hat eben, man hat wirklich mit den Händen arbeiten. Man hat
das kann
kreativ sein. Was, ja, gut, die künstlerische Gestalt war mir weniger gewidmet. Aber so ein bisschen alles zusammen, die Mischung, die es schlussendlich hat erbracht hat, mir sehr gepasst.
Und so die strengen Arbeitszeiten, wo man so wahnsinnig früh am Morgen aufstehen muss, das hat euch nicht geschreckt?
Hat mich irgendwie nie negativ beeinflusst, nein.
Tobias Blum ist der Vierte in der Runde. Er hat Automatiker gelernt, EFZ, ist jetzt an der Fachhochschule Nordwestschweiz und dort in der Richtung Elektrotechnik, wenn ich das richtig sage, und Informationstechnik. Aber ihr habt als Automatiker angefangen, hättet ihr schon in der 8. Klasse gedacht, so, jetzt werde ich Automatiker.
Nein, sicher noch nicht Anfangs 8. Klasse. Also ich meine, am Anfang hatte ich auch noch keine Ahnung, was ich möchte werden, haben wir noch nie Gedanken darum gemacht. Und irgendwann hat es dann geheissen, ja, wenn du nicht in Gimmer möchtest, wenn du eine Lehre möchtest machen, dann musst du dich informieren, musst du schnuppern, für das überhaupt weisst, ends 9., wie das weitergeht. Und dann bin ich nach ein paar Orten schnuppern, nicht nur als Automatiker, aber das ist dann das, was mir schlussendlich am besten gepasst hat.
Müssen eigentlich die Eltern sehr dahinter sein, dass sie sagen, so jetzt Leute mal an für das Schnuppern?
Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Schule auch unterstützt, sage ich jetzt mal. Wenn man dort schon Fächer hat, die für Berufswahl ausgelegt sind, dann müssen die Eltern sicher ein bisschen weniger machen. Das war jetzt bei uns leider nicht der Fall gewesen. Und darum mussten die Eltern sicher ein bisschen mehr dahinter stehen und ein bisschen sagen, geh jetzt mal schauen, tu dich mal noch einmal bewerben für eben so eine Schnupperlehre und ja, geh ein bisschen dahinter.
Ich möchte auch herzlich in der Runde begrüßen Irene Krise. Sie ist Bildungsforscherin am Hochschulinstitut für Berufsbildung in Zollikofen, am Eidgenössischen. Ihr habt mal geschrieben, eigentlich sei man mit 14, 15 fast ein bisschen zu jung, für sich zu entscheiden, was man denn eigentlich mal werden will oder schon gleich sollte werden.
Es ist so, die Jugendlichen sind in diesem Alter tatsächlich noch sehr jung, um solche Entscheidungen zu treffen. Was aber einfach heisst, dass sie sehr stark auch darauf angewiesen sind, dass sie von den Eltern, von der Berufsberatung oder auch von den Lehrpersonen gut unterstützt werden. Die Entscheidung relativiert sich insofern ein bisschen, als unser Berufsbildungssystem auch sehr durchlässig geworden ist. Also das heisst, wenn man eine abgeschlossene berufliche Grundbildung hat, kann man zum Beispiel in die höhere Berufsbildung, man kann via Berufsmatur an eine Fachhochschule. Man hat heute also sehr viele Möglichkeiten, auch zum so ersten Entscheid ein bisschen weit zu korrigieren. Und ich weiss auch aus der Forschung, dass die Jugendlichen gerade auch während der Lehre ihre Berufswünsche zum Teil noch recht stark verändern und anpassen und dass ein recht grosser Anteil der Jugendlichen dann auch tatsächlich eine weitere Ausbildung macht nach der beruflichen Grundbildung.
Aber können wir sagen, mit 15 denkt man denn da überhaupt schon daran, dass man eine Berufsmatur machen könnte, dass man in eine Fachhochschule könnte? Kann man so weit rausdenken? Wenn man so jung ist, wisst ihr was, ich frage die ganzen Jungen gerade selber. Kann man schon so weit rausdenken? Andrin, kannst du schon denken, was du dann vielleicht mit 20 oder 22 machst?
Ja, also jetzt hätte ich schon so eine Idee, aber was dann schlussendlich rauskommt, weiss ich noch nicht.
Oder ob man nachher noch weiter in die Schule will, etc. Wie weit denkst du?
Also ich will nachher sicher nicht mehr in die Schule.
Fertig Schule?
Ja.
Aber du weißt, dass man auch noch in die Berufsschule sowieso muss, wenn man einen Landschaftsgärtner macht. Das geht, einen Tag pro Woche geht.
Ja, ja.
Also das stehst du rein. Gut. Also so, es sind ja grosse Entscheidungen, aber die sagen, man kann es eben ein bisschen auffahren während der Lehre. Luise Flühler, euch ist es ja so gegangen, oder? Also ihr habt den Gymer abgebrochen und nachher?
Dann habe ich das KV angefangen. Und habe ziemlich schnell gemerkt, dass es mir nicht ganz so entspricht, wie ich mir es vorgestellt hatte. Und habe dann das Glück gehabt, dass ich von meinem Arbeitgeber aus das Berufsbild wechseln konnte und bin dann auf Mediamatikerin umgestiegen.
Was habt ihr denn gemerkt? Ihr habt das KV angefangen bei der Swisscom. Genau. Und wieso habt ihr denn gemerkt, das ist nicht das Richtige? An was merkt man es?
Nie die Aufträge können machen, die mich wirklich gelustet haben. Ich habe immer wieder gesehen, dort wird ein Plakat designt oder irgendein Flyer gemacht, ein Video wird gefilmt. Und das hat mich extrem gelustet, aber weil es halt nicht in meinem Aufgabenfeld gelegen ist, konnte ich es nie machen. Das hat mich dann ein bisschen verwurmen.
Und nachher, wie seid ihr vorgegangen?
Ich bin auf meine Berufsbegleitung zugegangen und habe gesehen, es ist für mich extrem schwierig so. Und die hat dann sehr gut reagiert und wir sind zusammen angegangen, dass ich so bald wie möglich das Berufsbild wechseln konnte.
Also Berufsbild, dann hat er gesagt, ich will lieber Mediamatiker, das interessiert mich mehr.
Genau, das war das Einfachste. Also es ist auch das, was mich sehr interessiert hat. Aber jetzt gerade in Swisscom ist Mediamatiker ein Beruf, den man extrem gut lernen kann dort. Und dementsprechend ist der Weg so einfach gewesen.
Sagen wir noch ganz schnell, vielleicht hier für die Jungen auch, was macht ein Mediamatiker?
Ein Mediamatiker ist eigentlich ein kleiner Allrounder. Es ist eine Mischung zwischen Informatiker, immer noch ein bisschen KV, also Administratives und Projektmanagement und vor allem Gestaltung, eben Videos schneiden und multimediale Sachen.
Und jetzt habt ihr das Gefühl, ihr seid am richtigen Ort angekommen?
Ja, für einen Moment sicher.
Wir haben hier auch jemanden in der Runde, der Fitim Berisha, der bereits seine zweite Lehre macht. Also, der hat einen Elektro-Montage-Elektriker, wenn ich es richtig sage. Genau. Den hat er abgeschlossen. Und dann hat er gedacht, jetzt mache ich noch eine zweite Lehre. Warum?
Das stimmt nicht ganz. Ich bin auch noch in den Detailhandel gegangen. Ja, Textilien verkauft, beziehungsweise Kleider. Und das habe ich ein Jahr durchgezogen und dann habe ich gemerkt, das ist auch nichts für mich. Ich wollte eigentlich noch eine Ausbildung machen, weil das besser rüberkommt für die Zukunft. Im Sinne von, ja, im Lebenslauf kann ich halt noch etwas dazu schreiben. Wenn das jemand sieht, dann denken sie auch ein bisschen besser von mir. Und das hat mich dazu getrieben, noch etwas anderes zu lernen. Und jetzt mache ich halt Volleyballer. Ja.
Aber sagt mir, Fitim Berisha, was haben denn eure Eltern gesagt, wo ihr gesagt habt, gut, jetzt habe ich zwar ein EFZ, jetzt habe ich meine Ausbildung abgeschlossen, aber jetzt lehre ich nochmal etwas Zweites.
Ja, sie waren nicht der gleichen Meinung wie ich, weil ich natürlich nicht voll verdient habe. Ich habe nie genug Geld gehabt, ich habe praktisch wirklich nie genug Geld gehabt. Und ich war auch schnell weg gewesen. Und ja, sie waren nicht überzeugt gewesen von meiner Idee.
Aber wie konnte er sie überzeugen?
Ja, es hat eigentlich nicht viel gebraucht, in dem Sinn. ich bin einfach zu meiner Meinung gestanden und das wollte machen.
Ja. Und dann haben sie gesagt, also, wenn du nochmal eine zweite Ausbildung machen
willst, dann mach, ja.
Dann mach du das und dann musst du auch noch nicht so viel Geld heimbringen.
Ja, genau. Und sie haben mich natürlich auch immer unterstützt, wenn ich ein bisschen Geldmangel hatte.
Nette Eltern.
Ja, ja.
Sagt mir jetzt hier in der Runde, der Wechsel von der Schulbank in die Lehre. Das ist ja ein ziemlicher Schritt. Also zuerst geht man mit anderen zusammen in die Klasse. Man hat immer etwas in der Pause zusammen rumzukalbern etc. Und plötzlich, vom einen auf einen anderen Tag, ist man ein junger Erwachsener. Tobias Blum, sagt mir, wie habt ihr das erlebt?
Ja, bei uns war es zum Glück nicht so, dass ich nicht der Einzige war, der die Lehre angefangen hat in diesem Lehrjahr. Und da war es noch eher ein bisschen wie in der Schule, weil man gleich noch zwei, drei andere hatte, die das Gleiche machen. Und darum ist jetzt dieser Wechsel nicht so extrem gewesen, wie vielleicht in anderen Betrieben und bei anderen, die die Lehre angefangen haben. Aber es ist sicher etwas komplett anderes, weil es ist nicht mehr den ganzen Tag einfach in der Schule hocken und sich berieseln, blöd gesagt, sondern man muss wirklich etwas machen, man kann etwas machen. Und man sieht am Ende des Tages auch, was man geschafft hat.
Ja, mir ist es gleich gegangen wie dir, Tobias. Aber trotzdem habe ich schlussendlich gemerkt, man hat nicht mehr immer den gleichen Stoff und den Lehrer, der vorher erklärt, sondern man muss sich ein bisschen selber durchkämpfen. Und es ist nicht mehr, es ist so ein Gemeinschaftsgefühl wie in der Schule.
Vermisst man das?
Ich habe es nicht so vermisst. Ich habe es recht cool gefunden, mal selbstständig anfangen zu arbeiten.
Daniela Graber, dir in der Ausbildung zur Bäckerkonditorin plötzlich dort in der Backstube stehen. Wie war das?
Komplett anders. Also, vorher war man im Schulzimmer. Man ist schön brav dort gehockt. Und plötzlich ist man in der Backstube. Man hat mit Materialien zu tun, wo man ja, vielleicht daheim schon zwischen auch gebraucht hat. Also, man hat daheim auch mal einen Kuchen backen oder so. Aber man ist mit sehr vielen neuen Sachen konfrontiert worden, die nicht negativ waren. Also schon schön gewesen. Es war eine schöne Zeit gewesen, mit all dem schön eigentlich in Berührung zu kommen.
Einfach, dass man einfach plötzlich mit etwas zu tun hat. Man mit Teig, ihr macht Brot, ihr habt Garak und Cremeschnitten, genau, und Praline etc. gemacht. Also man hat etwas in den Händen.
Genau. Das ist halt wirklich die Kreativität auszuleben.
Das hat gefallen.
Das hat gefallen, ja.
Wie dein Berisha.
Man geht plötzlich in ein anderes Umfeld. Man hat nicht mehr die vier Wände, die man im Schulzimmer hat. Man hat plötzlich Arbeitgeber, die ihm sagen, ja, mach jetzt das. Und du musst auf die hören. Das ist eine komplette Umstellung. Natürlich hörst du auf die Lehrer, aber ja.
Weniger.
Ein bisschen weniger, ja. ja, das war für mich auch eine Umstellung in dem Sinn, ja.
Und auch so, quasi, dass es gilt, was der Lehrmeister sagt.
Ja, genau.
Man muss es jetzt machen und nicht erst morgen oder übermorgen.
Ja, das ist ja so, wenn man in den Berufsfeld kommt, dann muss man halt das machen, was einem gesagt wird, ja.
Aber sagt mir dann mal schnell eine Reihe um, wie lange ist es gegangen, bis ihr euch ein bisschen eingelebt habt und das Gefühl hattet, puff, jetzt bin ich wirklich angekommen. Fitim Berisha.
Für mich ist es ein Lehrjahr gegangen und dann habe ich das Umfeld kennt, quasi. Ja.
Ein Jahr
hat
man. Dass man sich so ein bisschen akklimatisiert hat.
Ja, genau.
Tobias Blum.
Für mich ist es auch ein Jahr gegangen, einfach bis man ein bisschen reinkommt, bis man die Leute kennt, weiss, wie es läuft.
Ja. Luisa Flüeler.
Für mich ist es recht schnell gegangen, aber bis ich mich voll eingewöhnt habe, war es auch das Jahr gewesen.
Das Jahr, Daniela Graber.
Also da kann ich mich auch anschliessen. Es ist in etwa auch ein Jahr gegangen. Aber es ist eine komplette Umstellung.
Aber es ist eigentlich lang. Ein Jahr ist lang, oder? Also ihr seid zwischen 16 und 17 eigentlich quasi immer am Umstellen. Und mache ich es echt richtig? Oder wie geht jetzt das? Wer hat etwas zu sagen? Eben umchillen geht gar nicht mehr, etc. In einer Krise Bildungsforscher. Das ist eigentlich eine schwierige Zeit.
Das ist tatsächlich eine sehr grosse Umstellung. In der Forschung redet man hier auch von einer Statuspassage, wo die Jugendlichen quasi durchmachen. Und mit dem Eintritt in die Berufslehre fällt auch der ganze Prozess von der beruflichen Sozialisation an, wie man jetzt das so im Fachjargon sagt. Und was das eigentlich so anspruchsvoll macht, ist, dass die Jugendlichen eben Kompetenzen auf ganz verschiedenen Ebenen auch entwickeln müssen. Also einerseits natürlich naheliegend die ganzen beruflichen Fachkompetenzen, die je nach Beruf natürlich auch sehr unterschiedlich sind. Aber dann braucht es je nach Beruf natürlich auch ein anderes Bündel von informellen Kompetenzen. Also in den Pflegeberufen zum Beispiel braucht es auch sehr viele soziale Kompetenzen. Die Jugendlichen müssen lernen, wie sie mit Patienten, Patientinnen am besten umgehen können. Nachher ist natürlich auch das ganze Berufsumfeld sehr viel heterogener. Man muss mit Mitarbeitenden Gang kommen, die im Alter ganz unterschiedlich sind, von den Bildungsvoraussetzungen. Also man hat viel breitere Palette von Leuten, die man muss Gang kommen muss. Dann muss man natürlich je nach Beruf auch eben Selbstständigkeit entwickeln, Kreativität. Und das ist sehr anspruchsvoll, einfach all die neuen Anforderungen eigentlich unter einen Hut zu bringen.
Also man macht wirklich so einen Wechsel durch. Wie heisst das schöne Wort? Statuspassage. Jetzt habe ich etwas gelernt. Also bei dieser Statuspassage, man geht vom einen ins andere rüber. Tobias Blum, der hat gerade so aufgelöst, man muss plötzlich auch mit älteren Arbeitskollegen irgendwie eine Art finden, wie man zusammen reden kann.
Ja, das auf jeden Fall, oder? Man ist eigentlich eben im neuen Umfeld mit neuen Vorgesetzten. Man muss lernen, dass das, was sie sagen, etwa schon richtig ist. Und dass man halt selber mal etwas weniger gut weiss, als die, die jetzt schon jahrelang darauf arbeiten. Und das ist
fällt das schwer?
Mir jetzt nicht, aber es gibt sicher solche, die das etwas schwerer fällt.
Ihr habt einen Einblick gehabt, erzählt uns aus dem Betrieb. Also ihr habt ja viele verschiedene Lernende gesehen. Also was haben manchmal schon putzfrucht gemacht, wenn der Ausbildner oder die Ausbildnerin, der Lehrmeister sagt, du machst es so, aber selber denkt man, ich weiss es besser, ich will es so machen.
Genau, ja. Also ich bin selber nach der Lehre noch ein halbes Jahr in Berufsbildung tätig in meinem Lehrbetrieb. Und dort ist es eigentlich noch fast extremer, weil man ist selber noch nicht so alt. Man sollte Leuten etwas beibringen, wo 3, 4, vielleicht sogar nur 2 Jahre jünger sind oder sogar älter. Und das fällt einem manchmal recht schwierig, jetzt gerade Eltern, dass man dann wirklich das aufnimmt, was man einem sagt und dass man glaubt, dass das seine Berechtigung hat.
Hat man euch denn geglaubt, jetzt als Ausbildner? Ihr seid sehr jungen Ausbildner gewesen.
Die meisten, ja. Es hat einen oder zwei gegeben, die es auch nicht immer glauben wollten.
Und nachher, was habt ihr gemacht?
Je nachdem, was es war, soll er reinlaufen, bis sie es selber merken.
Also und, Fehler machen?
Genau. Also das sowieso Fehler machen, ich meine, das müssen sie
das
auch.
Das muss man.
Aber je nachdem, was es halt ist, tut es ein bisschen mehr weh oder ein bisschen weniger. Und wenn es ein bisschen mehr weh tut, dann hören sie ihn auch plötzlich auch.
Also sagen wir, was macht weh? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ihr wollt ja nicht, dass sie sich verletzen.
Nein,
ich glaube,
nicht
es geht
verletzen,
nicht in die Richtung.
Es kann sein, dass ein Fehler passiert, wo zum Beispiel der Betrieb etwas kostet, das Material zu Schaden geht, wo man muss ersetzen muss, wo man eben vielleicht, wenn man gelöst hat, nicht so weit wäre gekommen. Und das ist dann sicher etwas, wo sich der Lernende dann auch muss rechtfertigen muss, wieso das jetzt passiert ist. Und reden dann ist natürlich schon, ja, dann nehmen sie eher noch etwas daraus, weil sie dann plötzlich gerade stehen für das, was sie gemacht haben.
Reden wir über das Fehler machen. Das gehört ja zu einer Lehre. Wenn man etwas lehrt, dann macht man einfach zum Teil auch Fehler. Wie ist das bei euch aufgenommen worden, Daniela Graber, in der Bäckerei?
Also mein Lehrmeister ist schon sehr... Also streng gsi, hat auch geschaut, dass wir wirklich gute Produkte rausbringen, was mir eigentlich auch ist am Herzen gelegen. Und gleich ist es manchmal vorgekommen, ja, dass ihm halt mal etwas im Ofen ist verbrannt.
Schinkengipfeli,
genau,
30 Stück verbrannt.
Genau, dass Brot irgendwie jetzt ein bisschen zu lang war drin. Und ja, da hat man schon die andere wirklich auch Lehre daraus gezogen. Also, ja.
Aber werden dort die Lehrmeister verrückt?
Jetzt in meinem Fall ja. Schon, ja. Ja.
Das ist frucht
worden. Natürlich, oder? Es ist einerseits es sind Warenkosten, es sind Waren, die verloren geht und eben, wo man wieder muss ersetzen muss. Und auch neu produzieren.
Wenn man Fehler macht, wie in Berisha, wie habt ihr das erlebt?
Fehler macht man, das ist menschlich. Mein Lehrmeister hat mich meistens zu sich genommen und hat mir gezeigt, wie es richtig wäre gegangen, wenn ich den Fehler schon gemacht habe. Mein Lehrmeister geht nach dem Prinzip Learning by Doing. Mach es mal, dann merkst du vielleicht, was für Fehler du gemacht hast.
Das entspannt.
Das entspannt, ja.
dann kann man es besser aufnehmen, wenn jemand einfach ihm das nachher zeigt und nicht gerade von Becken.
Ich denke, von Mensch zu Mensch ist es ein bisschen anders, aber bei mir ist es der Fall, ja.
Wie erlebt ihr es, Luisa Flüeler, bei der Swisscom?
Geht mir sehr ähnlich wie am Fit-Team. Ich habe nie wirklich Schiss, dass ich einen Rüffel bekomme, wenn ich mal einen Fehler mache. Ich bin mir aber auch meiner Verantwortung bewusst. Und dementsprechend passe ich halt gut auf, dass kein Fehler passiert.
Aber es ist normal in einer Krise, dass Fehler passieren. Das gehört ja zu einer Ausbildung. Fehlerkultur von jungen Leuten.
Das gehört tatsächlich zu einer Ausbildung. Was einfach wichtig ist, ist, dass Lehrmeister konstruktiv damit umgehen können und dass auch auf der Beziehungsebene stimmt zwischen den Lernenden und dem Lehrmeister. Weil man weiss aus der Forschung, dass, wenn es dort nicht klappt, dass auch das Risiko halt für eine Lehrvertragsauflösung relativ gross ist. Und das Zweite, was wichtig ist, ist, dass der Lehrmeister halt schon sehr wichtig ist für die Qualität von der ganzen Ausbildung. Und wenn es dort nicht stimmt, leiden die Jugendlichen natürlich auch.
Daniela Graber, ich weiss von euch, dass ihr zum Teil wieder euer Lehr gelitten habt. Warum?
Was zum Teil auch ist davon abgehangen, dass der Lehrmeister oder also die lernende Person noch zu wenig rum war. Also ich hatte Teilzeit auch wirklich keine Ansprechperson.
Ihr seid alleine in der Backstube?
Ich hatte einen Oberstift. Aber ja, schlussendlich er seine Bütze und ich hatte meine Bütze. Und mir hat einfach wirklich zum Teil die Ansprechperson gefehlt, wo ich darauf zugreifen konnte.
Also habt ihr euch ein bisschen einsam gefühlt?
Ich könnte dem schon so sagen. Also ich hatte den Oberstift zur Hand gehabt und gleich eben vor der Zeit her gesehen, ja, wäre es gut gewesen, wenn der Lehrmeister er so, wie er es auch wollte, am Schluss, wie er auch war.
Also er ist zu wenig um den Weg, es war in dem Sinne kein Vis-à-vis, wie Frau Krise das jetzt vorhin gesagt hat. Hättet ihr etwas können? Kann man dort etwas als 17, 18, 19-jähriges junges Mädchen? Kann man quasi zum Lehrmeister gehen und sagen, hallo, ihr müsst ein bisschen mehr da sein?
Ich in meiner damaligen Zeit, sage ich jetzt mal, oder in meinem Alter, hatte zu wenig Selbstbewusstsein, für herzustehen und ja, blöd gesagt, um auf den Tisch zu holen und zu sagen, eigentlich bin ich hier, für eine Lehre zu machen. Und Lehren heisst, also eine Lehre zu machen, heisst ja auch Lehren. Und ja, eben, wie gesagt, ich habe mich nicht dafür gehabt.
Sich nicht dafür haben, könnt ihr das nachher empfinden, Luisa Flüeler?
Am Anfang ja, von meiner Lehre hatte ich das recht stark gehabt und hatte immer ein bisschen Schiss gehabt. Soll jetzt meine Lernbegleitung anrufen oder nicht? Ist es übertrieben? Aber das hat sie mir recht schnell beigebracht gehabt, dass ich einfach auf sie zugehen soll. Es kann noch so ein kleiner Furz sein. Ich soll einfach zu ihr gehen, anrufen. Und irgendwann merke ich dann selber, was dann wirklich relevant ist und was nicht.
Vor was hat man Angst?
Ich hatte Angst, dass ich ihr zur Last falle. Ich war nicht ihre einzige Lernende, es waren noch mehr herum. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass sie sind auch so viel beschäftigt. Und ich möchte nicht die sein, die mit den blöden Fragen kommt.
Bei euch, Daniela Graber, war es, glaube ich, etwas anderes, dass ihr euch nicht getraut habt. Ihr habt gesagt, ihr habt zu wenig Selbstvertrauen gehabt. Was war denn eure Angst?
Einfach auch die Angst, nicht gut genug zu sein. Dass ich dem eigentlich nicht gerecht werde, was ich abliefern sollte.
Ist das eine schwierige Situation? Oder? Man ist nicht wohl in einer Lehre, was soll man jetzt machen? Soll man durchbeissen? Soll man abbrechen? Das sind eigentlich grosse Fragen, die viele Jugendliche beschäftigen. In der Lehre fragen wir die Rennkrise. Also wenn man jetzt würde sagen, ich schmeisse die Lehre, ich bin tot unglücklich, ist dann nachher Hopf und Malz verloren.
Nein, Hopf und Malz verloren, würde ich nicht sagen. Ob es Sinn macht, einen Lehrvertrag aufzulösen, hängt sehr stark von der Gesamtsituation ab. Und häufig sind es verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass sich jemand überlegt, soll ich aufhören oder soll ich weitermachen. Wichtig ist sicher die Frage, wie weit ist man schon. Und es ist auch typisch, dass der grösste Teil der Lehrvertragsauflösungen im ersten Lehrjahr passieren. Und wenn es natürlich so ist, dass man im ersten Lehrjahr merkt, entweder der Beruf sagt mir überhaupt nicht zu oder ich komme gar nicht klar mit dem Lehrmeister, dann kann es manchmal tatsächlich sinnvoller sein, dass man sagt, stopp, gehen wir wieder an den Start, ich suche mir etwas Neues. Und manchmal kann man ja auch nur den Betrieb wechseln, aber mit der Ausbildung weitermachen. Aber von dort her ist es einfach schwierig, jetzt ein Patentrezept zu geben, was man machen soll in so einer Situation. Das kommt gängig sehr stark darauf an.
Durchbissen, abbrechen.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, es kommt wirklich so, wie vorhin schon erwähnt, sehr stark darauf an. Wenn es gerade am Anfang ist, kann man sich gut überlegen, ob man es nicht abbrechen will. Dann ist vielleicht auch etwas in der Berufswahl falsch gelaufen. Und dann kann man noch über die Bücher gehen. Aber wenn man jetzt schon 2 Jahre oder länger dran ist, dann würde ich es auch eher durchbeissen.
Dann lohnt es sich nicht mehr quasi.
Ja, weil dann hat man dann, beißt man noch ein Jahr durch oder noch 2 Jahre, je nachdem, wie lange das geht. Und dafür hat man dann wirklich einen Abschluss im Sack. Man kann etwas arbeiten, man kann etwas verdienen. Und anders hat man dann halt wieder nichts.
Aber wir können auch sagen, am Anfang sagen vielleicht die Eltern oder die anderen, jetzt gib doch dem Beruf noch ein bisschen eine Chance. Jetzt lebt die doch noch ein bisschen. Das könnte ja noch ein Argument sein.
Ja, das könnte auf jeden Fall ein Argument sein oder wird auch in den meisten Fällen auch kommen. Aber schlussendlich spürt man ja selber ein bisschen, ist es jetzt nur gerade eine Tageslaune oder ist es wirklich, ist es Alltag? Scheisst es mir an, morgen aufzustehen? Will ich wirklich dorthin arbeiten oder nicht?
Das sind Prozesse, schwierige Prozesse, wahrscheinlich, wenn man merkt, man ist einfach nicht so wohl, Luise Flühler. Ja. Ihr seid eben vom Gimmer hergekommen, ihr seid in ein KV rein und ich merke, ich bin einfach nicht wohl.
Ja, es war nicht einfach. Es war immer wieder ein Neufinden. Und irgendwann habe ich mich auch beim zweiten Mal gefragt, liegt es jetzt an mir? Aber ja, ich glaube, einfach die 2 Anläufe gebraucht und dann ist es dann gegangen.
Was haben die Eltern gesagt?
Meine Mutter hat gefunden, wenn es für mich das Richtige ist, dann soll ich es machen, soll ich es angehen. Aber dann soll mir wirklich sicher sein. Und nicht aus Jux raus, ja, keine Lust mehr auf KV.
Ich gehe mal ins Publikum. Ich sehe dort, ist ein Werner Weiss. Er hat eine Unternehmung in Fertigmodell. Jetzt müsst ihr mir weiterhelfen. Ihr habt mir vor der Sendung gesagt, ich kann den Satz nicht fertig machen.
Also, mein Name ist Werner Weiss. Ich habe ursprünglich mal Modellschreiner gelernt. Und heute bin ich Unternehmer. Wir haben im deutschsprachigen Teil vom Kanton Freiburg eine Produktion, wo wir Holzartikel für einen Do-it-yourself-Markt machen, natürlich aus Schweizer Holz.
Gut. Dann sehen wir, das ist eine grosse Firma. Ihr habt Lehrlinge, Lernende, die dort ihre Lehre machen. Wenn ihr jetzt das gehört, wo wir darüber reden, abbrechen oder durchbeissen. Was würdet ihr denn sagen?
Also ich bin noch ein bisschen in alter Schule und ein bisschen beissen sollte man schon. Das, glaube ich, darf man den jungen Leuten zutrauen. Und ihr müsst euch glauben. Schaut, der Einstieg in das Berufsleben, das ist so ein grosser Wandel. Und das muss mit dem Arbeitgeber, also mit dem Lehrmeister funktionieren. Es darf nie vorkommen, dass es nach dem Morgen stinkt, auf die Arbeit zu gehen. Wenn das so ist, dann müsst ihr über Bücher. Ihr müsst in eurem ganzen Berufsleben Freude haben an der Arbeit. Schaut, ich bin 71, ich habe noch Freude an meinem Beruf und ich arbeite noch.
Herr Weiss, ist das nicht ein wahnsinniger Anspruch? Jeden Morgen aufstehen und sagen, juhu, ich gehe gerne arbeiten, das, was ich mache, mache ich gerne. Das ist ein irrsinniger Anspruch.
Das ist ein hoher Anspruch, aber wenn man das kann und einem das gelingt, ist man eben zufrieden. Man ist auch zufriedener mit dem Umfeld. Wenn ihr gerne nur auf der Arbeit, ich sage es Berndeutsch, zusammengeschissen werdet, als nachher geht ihr am Abend gefrustet zu der Familie, dann kann es ja in der Familie auch nicht gut kommen.
Ihr habt jetzt verschiedene Themen angeschnitten. Also einerseits wirklich, man muss auch ein bisschen etwas aushalten, man muss auch etwas beissen können. Das gehört einerseits dazu. Das andere ist aber auch, wenn man einen schwierigen Lehrmeister hat. Das ist ja zum Teil ein grosses Thema. Ich gehe da zu den Jüngeren. Ihr seid Damenschneiderinnen, Kleidergestalterinnen. Wenn ich frage, durchbeissen oder wechseln?
Also ich bin immer für das Durchbeissen. Also ich finde einfach, für mich persönlich wäre das jetzt keine Variante, außer wenn wir wirklich vom Lehrmeister her oder so wirklich nicht gut würden behandelt werden, dann finde ich, das ist die Betriebwechsel eine Option. Aber für mich persönlich war Abbrechen keine Option gewesen.
Ja, für mich auch
Also genau gleich. Ja, ich gehe hinterher, da hat es zwei Personen im Publikum, die ihre Ausbildung bei der Bank gemacht haben und sich jetzt da weitere Wege gemacht haben. Ihr trainiert ja zum Teil Leute bei den Banken. Wenn die jetzt sagen, es ist schwierig, oder? Also so einen, wir nehmen es von den Chefen her, schwieriger Chef, der tut immer blöd, der tut immer ecklig. Das wäre so ein bisschen zu vergleichbar.
Ja, das ist natürlich so, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, es hilft einfach immer das Gespräch suchen. Egal, in welchem Alter man ist, wie jung, wie alt, wie sie wie ist, das Gespräch suchen, da hilft, die Sichtweise tauschen und Lösungen suchen.
Aber es ist auch noch schwierig, jetzt, wenn man wieder zu den Jugendlichen zurückgeht. Die sind 16, 17, dann müssen die das Gespräch suchen.
Ja, kann man schon vorstellen, es ist nicht ganz einfach. Und trotzdem, glaube ich, ist der einzige Weg, den man heute gehen kann. Und natürlich gibt es auch die Betreuer, die Lernenden betreuen. Und dort, glaube ich, brauchen sie wirklich die Verstärkung, dass sie den Mut haben, das anzugehen.
Und alleine ist es manchmal schwierig, in einer Krise, Berufsbildungsforscher. Alleine, dass ein Jugendlicher alleine eine schwierige Situation stemmen kann, ist man manchmal schon ein bisschen überfordert.
Das ist tatsächlich so. In dieser Situation ist es einfach gang wichtig, dass man auch gute Unterstützung hat vom sozialen Umfeld. Das sind in erster Linie natürlich auch die Eltern. Und was man nicht vergessen darf, die meisten Kantone haben auch gewisse Angebote, Mentoring oder Vermittlungsangebote, genau für schwierige Situationen in der Berufslehre. Und dann würde es sich häufig auch lohnen, sich zu überlegen, an was für eine Fachstelle kann ich mich wenden und gibt es vielleicht jemanden, der dort doch ein vermittelnd kann eingreifen kann, aus Gespräch auch mit dem Lehrmeister suchen.
Also es gibt Lösungen, dass man nicht ganz alleine ist. Es gibt auch vom Kanton her gibt's Angebote, wo man ohne Support überkommt, weil man weiss, die Jungen sind mit 17, 18 zum Teil in einer sehr fragilen Situation. Was ist eigentlich die Aufgabe von den Eltern? Jetzt bei dieser ganzen Geschichte. Eben, ihr habt alle zum Teil zwei Ausbildungen gemacht. Ihr seid Automatiker, Tobias Blum, aber ihr seid jetzt in der Ausbildung zur Mediamatikerin, Luise Flühler. Was spielen die Eltern für eine Rolle? Ihr seid ja nicht Planeten, die alleine um euch herumkreisen. Tobias Blum.
Ja, ich denke, die Rolle der Eltern ist sicher, dass sie einem unterstützen, egal in was für eine Situation das man gerade ist. Sei das eben, wenn man am oben heimkommt, dass man mit ihnen kann über das reden, was ihn gerade beschäftigt, sei es vom Arbeiten oder auch nebendran. Aber sonst direkt Aufgabe sozusagen, würde ich sagen, haben sie nicht, wo direkt mit dem Beruf in Verbindung steht. Das ist dann wirklich mehr Sache von einem Berufsbildner oder von einem Lehrbetrieb.
Vitim Berisha, was können die Eltern? Was müssen sie, die Eltern?
Müssen die unsere nichts. Sie können die wirklich nur unterstützen und sagen, ja, bleib dran, motivieren, einfach, ja.
So sind Motivatoren, Luise genau. Flühler.
Ich glaube, ganz wichtig sind sie am Anfang der Lehre, also beim Finden der Lehre und am Anfang. Und wenn man sich dann einmal im Beruf gefunden hat, kann man sich immer mehr lösen. Habe ich auch jetzt gemerkt.
Ist wahr?
Ja.
Also das spielt es nicht mehr so eine Rolle. Wenn ihr wohl seid an einem Ort, dann spielen die Eltern auch nicht mehr so eine grosse Rolle.
Sie sind sicher noch ein wichtiger Teil, aber man braucht sie nicht mehr ganz so fest, wie man sie jetzt am Anfang der Lehre hat gebraucht.
Daniela?
Ich bin auch einfach der Meinung, dass die Eltern Unterstützung sollen geben und auch sein. Eigentlich durch die ganze Zeit. Auch nach der Lehre. Man weiß nie, wenn das Komplikationen oder Probleme auftreten. Und als Kind, sage ich jetzt mal, sucht man sowieso als erstes der Bezug ja, wirklich zu den Eltern.
Was haben eigentlich die Eltern gesagt, die gesagt haben, ich bin nicht so wohl in meiner Lehre? Was haben sie gesagt?
Ja, bei mir war die Situation so, ich habe mir selber auch nicht mehr zutraut, schlussendlich. Und bin so ein bisschen im Zwiespalt gewesen. Ich wollte nicht irgendwie der Versager sein, also Schwäche zeigen, und natürlich auch gegenüber der Familie. Und ja, das ist für mich eigentlich auch so ein bisschen ein Durchbeissen geworden. Und weil ich mir selber einfach gesehen habe, ja, das kannst du jetzt nicht bringen. Du hast die Lehre angefangen, jetzt ziehst du das durch.
Heute würdet ihr es anders machen?
heute mich etwas anders. Ja.
Was würdet ihr die Lehre schmeissen?
Ich hatte die Unterstützung auch von der Schule, dann zumal, wo mich wirklich hat unterstützt, wo hat geschaut, dass ich in einen anderen, also in einen anderen Betrieb wäre gekommen.
Und nachher?
Und ja, ich habe schlussendlich einfach ja, zu wenig Selbstvertrauen dürfen zeigen. Ich habe mich auch nicht getraut,
Angebot,
das wirklich das Angebot von der Schule anzunehmen und zu sagen, ja, eigentlich wäre ich in einem anderen Ort Wöhler. Ich wollte einfach keine Schwäche zeigen.
Schwierige Zeiten. Fitim Berisha, ihr habt ganz kurz angetönt, dass ihr zwischen der ersten Lehre und der zweiten Lehre jetzt als Polybauer Fachrichtung abdichtet, dass ihr dort noch im Verkauf sei von Kleidern. Das ist auch komplett etwas anderes. Also von der Baustelle, Montage, Elektriker, nachher zuerst nachher ins Kleidergeschäft. Warum? Erzählt, was war es?
Ich war neugierig. Ich wollte wissen, was man da genau macht im Detailhandel. Und ja, es ist ein anderes Umfeld, es ist halt drinnen, du bist meistens drinnen, du bist nicht mehr draussen. Ja, ein bisschen in die Richtung wollen gehen eigentlich, ja.
Und nachher?
Und nachher hat sich halt die Lust so wie verblasset und es hat mir einfach nicht mehr passen. Ich wollte wieder raus, wollen. Ich wollte nicht immer drinnen bleiben, ja, halt nicht immer die gleichen Kunden gesehen, ja, einfach raus wollen von dort, ja.
Hättet ihr am Anfang das Gefühl gehabt, da könnte der Kunden beraten, aber der mit Mode zu tun gehabt, immer wieder mit neuen, sehr modischen Kleidungsstücken, das würde euch mehr geben?
Ja, das Gefühl gehabt, es trifft auf mich zu. Es trifft auch jetzt immer noch auf mich zu, aber es war nicht das, was ich mir wirklich vorgestellt habe.
Habt ihr euch den beworben aufstellen?
Ja, viel.
Und?
Und es hat nicht geklappt, nein.
Liegt es eigentlich an eurem albanischen Namen? Was habt ihr das Gefühl?
Ich denke es nicht. Ich denke es nicht, dass es an dem gelegen ist.
Habt ihr das Gefühl, dass ihr nicht einen schweizerischen Namen habt? Ist das ein Hindernis bei euch jetzt in eurer beruflichen Ausbildung? Fitim Berisha, sehr albanisch.
Ja, es ist sehr albanisch, ja. Beide, der Vorname und der Nachname. Ich denke, ein Arbeitgeber würde auch schon mal wissen, wie ich aussehe und wie ich praktisch so arbeite, bevor er da ein Vorurteil kann ziehen davon. Und ich denke, wenn irgendein anderer Name draufsteht, dann würde er auch gleich reagieren wie Fitim.
Hättet ihr das Gefühl, er müsse besser sein? Ein Fitim Berisha muss besser sein in der Lehre als ein Richard Müller?
Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich persönlich habe immer doppelt so viel gegeben wie ein Richard Müller. Ja. Im Sinne von, wenn er etwas gemacht hat, habe ich es probiert, besser als er zu machen. Oder der Kampfgeist war halt mehr da, wenn ich einen Konkurrent hatte, zu dieser Zeit.
Weil ihr das Gefühl hattet, ihr müsst mehr bieten mit eurem albanischen Namen?
Ich hatte das Gefühl, ich müsste mich beweisen, ja, genau. Ja. Ich bin in einem anderen Land, das ist nicht mein Land, aber ich bin froh, da zu sein.
Die Frage mir, Irene Krise, also der Name, wenn man sich bewirbt, was spielt der für eine Rolle?
Also welche Rolle es jetzt beim Fitim Berisha gespielt hat, kann ich natürlich nicht beurteilen in diesem Einzelfall. Mhm. Aber ich weiss aus der Forschung tatsächlich, dass Jugendliche mit ausländischen Namen, eben zum Beispiel aus Albanien oder aus Portugal, geringere Chancen haben, eine Einladung bekommen für ein Vorstellungsgespräch als Jugendliche mit normalem Schweizer Namen. Also wir haben das auch untersucht mit so Testsituationen, wo sie Bewerbungsschreiben verschickt wurden, die identisch waren, außer beim Namen. Und da ist das Resultat leider, muss man sagen, einfach schon sehr klar gewesen, also im Durchschnitt. Ich muss gerne sagen, auch lange nicht jeden Arbeitgeber reagiert so. Das muss man also schon sehr stark betonen. Aber es war doch im Durchschnitt so, dass Jugendliche aus gewissen Ländern doch schlechtere Chancen hatten, eingeladen zu werden. Also der funktioniert tatsächlich ein bisschen wie die Diskriminierung, was es für die Jugendlichen schwieriger macht.
Fitim?
Ich persönlich habe davon nichts gespürt. Jeder Arbeitgeber hat mich zu sich eingeladen und ich konnte mich selber vorstellen.
Also dir hat das nicht gespürt. Gut, nein. Einfach, dann haben wir das auch noch thematisiert, weil wir wissen, dass wir haben da den Unternehmer aus Plafeyen. Sagen Sie etwas zu den Bewerbungen, die nachher drauf einen Namen hat, die Fremdländer stehen?
Ja, da fühle ich mich schon ein bisschen angesprochen. Das ist ein schwieriges Problem, das man hat. Aber ein Mann wie der Herr Berisha, der eben gut integriert ist, der unsere Sprache gut kann und so weiter, er hat bei mir nie ein Problem. Aber wenn natürlich so ein junger Pfiffiger kommt und mit seinem Balkan-Deutsch kommt, dann schaue ich natürlich als kommender Lehrmeister vielleicht schon ein bisschen genauer her.
Aber es kann ja jemand, der einfach auch ein bisschen gefärbtes Balkan-Deutsch hat, kann ja super Lehrling sein.
Ja, das ist natürlich ein weiterer Punkt. Dann sucht man das Gespräch mit diesen Leuten und die Fähigkeiten ausloten. Und wenn die stimmen, dann spricht nichts dagegen.
Was würdet ihr denn empfehlen, dass man vielleicht einfach direkt, also wenn man jetzt einen fremdländisch klingenden Namen hat, dass man gerade direkt vorstellig wird und sich mal vorstellen bei diesem Unternehmer?
Das sollte sie zumindest probieren. Und schaut, manchmal sind eben gar nicht mehr Lehrmeister und Arbeitgeber das Problem, sondern die Arbeitskolleginnen und Kollegen, wenn die sich nicht gut integrieren und alles, dann ist dann in dieser Gruppe gibt sofort ein Problem und Reibereien.
Gut, wir haben das auch geklärt. Jetzt muss ich schnell zu unserem Techniker schauen. Ist alles gut? Gut, alles gut. Letzte Runde. Und es freut mich, von euch zu hören übrigens, Herr Berisha, dass Sie nicht das Gefühl hatten, Sie seien benachteiligt worden. Jetzt eine letzte Runde. Wir sind hier an der Swiss Skills. Sie gehen morgen um 8 Uhr für Sie an. Die Landschaftsgärtner fangen an, weit in der Halle 10. Am 9 Uhr gehen die Hufschmiede in Wettbewerb. Ihr, Tobias Blum, ihr habt ja das erlebt. Ihr seid an der Swiss Skills vor 4 Jahren. Habt euch qualifiziert, habt nach Brasilien dürfen, habt Silber mit heimgebracht als Automatiker. Wie geht es jetzt diesen Leuten heute Abend, bevor der Wettbewerb anfängt? Zittern sie in ihrem Bett?
Ja, ich sage mal, die Hälfte ist sicher am Zittern. Ist angespannt darauf, wie es morgen losgeht, was sie machen müssen. Und die andere Hälfte ist sicher froh, dass sie loslegen können. Weil die meisten jetzt gleich recht lang auch darauf trainiert, haben sich vorbereitet. Und es ist etwa notwendig, dass man mal zeigen kann, was man kann. Und dann auch, je nachdem, damit ein bisschen abschliessen kann.
Also wenn ihr so redet, dann denke ich, ihr gehört zu der zweiten, habt zu der zweiten Gattung gehört.
Ja, schon einer, ja. Weil es war für mich sehr interessant, um zu schauen, das, was ich jetzt gelernt habe, was, wie ist das im Vergleich zu den anderen, wie stehe ich da. Weil es ist gleich eine der einzigen Möglichkeiten, dass man eigentlich schweizweit mal schauen kann, wie gut ist man in einem Beruf. Oder dann später eben auch weltweit, das, was ich mache, wie gut ist es, wie gut kann man es brauchen.
Also ihr habt dort Bestätigung gehabt, in Sao Paulo. Ihr habt Silber bekommen. Wer war besser?
Ich auf dem ersten Platz waren Koreaner.
Und hat es aufgeregt?
Nein, eigentlich nicht. Ach, weil das sind ganz andere Bedingungen, die sie sich darauf vorbereiten.
Ja.
Sie haben Studiengänge, die extra für World Skills ausgelegt sind. Sie haben 4 Jahre gesamthaft sich darauf vorbereitet und wir haben knapp 2 Jahre darauf vorbereitet und darum kann man es nicht ganz vergleichen.
Aber Sie sind mit Silber heimgekommen, ich habe das Video noch einmal nachgeschaut, das war ein wahnsinnig schöner Moment, oder?
Ja, wunderbar. Etwas, was man so eigentlich nicht mehr so jetzt mal erleben
kann. Jemand, der an der Berufsmeisterschaft 1967 in Madrid war, war der Unternehmer aus Plafeyen. Der seit 1967 als Modellschreiner, hat ihr eigentlich eine Medaille gewonnen?
Nein, wir haben keine Medaille gewonnen, weil schon dann zumal sind einfach Koreaner und Japaner viel besser gesehen als wir. Wir hatten dann schon ein bisschen Maschinen gehabt. Stell dir vor, in der Zeit sind Japaner und Koreaner im Schneidersitz am Boden gehockt und haben die Modelle geschnitzelt und gemacht. Und wir hatten natürlich schon ein bisschen Maschinen gehabt. Keine Chance gehabt. 4. bin ich nachher schlussendlich geworden. Aber das Mitmachen war wichtig. Das war so ein Erlebnis. So an einem Anlass dürfen dabei sein. Und darum setze ich mich heute immer noch für unser Bildungssystem sehr stark ein.
Also es ist ein grosser Moment, wenn man bei so einem Wettbewerb mitmachen darf. Ihr seid jetzt nicht mehr im Wettbewerb, Tobias Blum. Sagt mir aber noch schnell etwas. Wir schauen noch schnell in die Wahrsagekugel. Wo steht ihr in 10 Jahren, Fitim Berisha? Wenn ihr 32 seid, was macht ihr?
daheim hocken, weiterarbeiten und Kinder machen.
Tobias Blum.
Ja, hoffentlich immer noch weiterarbeiten und immer noch Freude am Beruf haben.
An welchen? Elektroingenieur? Das seid ihr nachher, wenn ihr aus der Fachhochschule kommt?
Ja, Automatiker, Weiterbildung Richtung Elektroingenieur. Genau.
Luis Flühler, ihr seid dann 27.
Ich weiss es noch nicht, aber ich glaube, ich will es auch nicht wissen. Ich würde mir das sehr gerne offen behalten, egal in welchem Beruf und wo.
Die Zukunft ist offen.
Genau.
Daniela Graber?
Ich bin auch wie Luis, ich nehme es immer vorweg. Aber sicher grosse Ziele sind, dass ich gesund bin. Und dass es mir nach wie vor Spass macht bei der Tätigkeit, wo ich dann dran bin.
Gut, vielleicht dann immer noch im Gastrobereich.
Aber das wird man sehen.
Das wird man sehen.
Weg. Man weiß nie, was ihm herschlägt.
Gut. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Seid ihr hier hergekommen nach Bern, BA Expo Halle, zum Auftakt von der Swiss Skills, die morgen anfangen. Und merci euch, Publikum, dass ihr hier seid, hier gewesen, beim Doppelpunkt Live. Danke.
SRF 1 Doppelpunkt.
Der Doppelpunkt live vom BA Expo Gelände zu Bern. Morgen Morgen um 9 Uhr geht die Pforten auf für die grösste Berufsshow der Welt, Swiss Skills 2018. Die dauert schlussendlich bis am Sonntag. Gäste von Christine Hubacher im Doppelpunkt live waren Luis Flühler, Daniela Graber, der Fitim Berisha, der Tobias Blum und die Irene Krise vom Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung in Zollikofen. Ja, vielen läuft es rund in der Lehre, wir haben es vorhin gehört, aber nicht allen. Und darum haben wir quasi einen Kummerkasten Lehre bei uns auf srf1.ch installiert. Dort könnt ihr eure Fragen stellen als Lernende, als Eltern, als Lehrmeister. Und morgen ab den 11 werden diese Fragen dann von einer Expertin beantwortet. srf1.ch
Swiss Skills, präsentiert von jobs.ch, UBS und die Mobiliar.
Und Swiss Skills, die beschäftigen uns die ganze Woche noch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.